Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zu Reflexe. Was ist Zauberei? Warum können Schriftsteller manchmal die Zukunft vorhersehen? Wieso sieht der Löwe die Welt so ganz anders als der Jäger? Diese und viele andere Fragen bespricht der große kenianische Schriftsteller Ngugi wa Thiong'o nun in der Sendung von Johannes Kaiser. Ngugi wa Thiong'o erlebte noch die Kolonialzeiten und den nationalen Befreiungskampf. Er wurde zum Kritiker der postkolonialen Verhältnisse, musste Gefängnis, Gewalt und Exil erleiden. Jetzt hat er alle diese Erinnerungen in einem grandiosen Alterswerk verarbeitet. Es trägt den Titel »Der Herr der Krähen« und ist eine satirische Parabel auf die Diktaturen Afrikas und der Welt. »Herr der Krähen« ist vor kurzem auch auf Deutsch erschienen.
Schließlich gab es noch diejenigen, die bis auf den heutigen Tag schwören würden, dass die Krankheit des Herrschers einzig und allein das Werk der Dämonen sei, die der Herrscher in einer besonderen Kammer im State House beherberge und die sich nun von ihm abgewandt hätten und ihm ihren Schutz verweigerten. Man erzählt sich, Wände und Decke dieser Kammer bestünden aus Skeletten von Studenten, Lehrern, Arbeitern und Kleinbauern, die er in allen Teilen des Landes umgebracht hatte. Denn es war bekannt, dass er mit flammendem Schwert an die Macht gelangt war und die Leiber seiner Opfer wie gekappte Bananenstauden rechts und links von ihm zu Boden gesunken waren. Der Herrscher betrat die Kammer jeden Morgen. »Worauf wart ihr aus?«, fragte er die Schädel dann, als ob sie ihn hören könnten. »Ihr verfluchten Bastarde, es war eure Gier und euer ungezügelter Ehrgeiz, die euch hierher gebracht haben. Habt ihr tatsächlich geglaubt, ihr hättet je eine Chance gehabt, mich zu stürzen? Ich will euch etwas sagen. Derjenige, der das wagen würde, ist noch nicht geboren.«
Dürfen wir vorstellen, seine allmächtige Vortrefflichkeit, der Herrscher, Staatsoberhaupt des afrikanischen Staates Afriria, zentrale Figur des Romans Herr der Krähen des kenianischen Schriftstellers Ngugi wa Thiong'o.
Dictatorship in general, obviously. So there's a touch of Hitler, there's a touch of.
Er verkörpert offensichtlich ganz generell den Diktator. Ein Stückchen Hitler, ein Stückchen Idi Amin, Marcos, Pinochet, Arab Moy, Bokassa. All diese Art von Führern. Er ist quasi der kollektive Diktator. Das Land, in dem die Geschichte spielt, ist fiktiv. Es heißt Afriria, könnte aber jedes Land sein. Das Material, auf das sich meine Fantasie stützt und das sie erkundet, beruht natürlich auf meinen Erfahrungen in Kenia und mit afrikanischen Führern.
Der 72-jährige kenianische Schriftsteller Ngugi wa Thiong'o hat am eigenen Leib sehr schmerzhaft erfahren müssen, was es heißt, den Zorn eines Diktators zu erregen. 1977 sperrte ihn die Regierung des kenianischen Staatschefs Jomo Kenyatta und des damaligen Vizepräsidenten, späteren Diktators Daniel Arap Moi, ohne Anklage ein Jahr lang in das Hochsicherheitsgefängnis Kamiti in Nairobi. Sein Verbrechen? Er hatte ein Theaterstück über das mühevolle und entbehrungsreiche Leben der Bauern und Arbeiter in seiner Heimat verfasst, und zwar in Kikuyu, der Sprache seiner Ethnie, und dann zusammen mit Laienschauspielern eben dort aufgeführt. Das Publikum war begeistert, die Staatsmacht empört. Weitere Aufführungen wurden verboten. Ngugi wa Thiong'o, damals noch Hochschullehrer an der Universität von Nairobi, aber durchaus schon ein international bekannter Schriftsteller mit 4 Romanen, sogar 1967 mit dem kenianischen Jomo Kenyatta Literaturpreis ausgezeichnet, wurde zwar nach heftigen internationalen Protesten freigelassen, aber aus all seinen Ämtern gejagt. Arap Moi, der sich 1978 nach dem Tod Kenyattas zum Präsidenten hatte küren lassen, sah in dem kritischen Schriftsteller wohl einen gefährlichen Widersacher seiner postkolonialen Politik. In der Tat hat Ngugi in seinem 1977 erschienenen, jetzt auf Deutsch wiederveröffentlichten Roman »Verbrannte Blüten« heftige Kritik an den herrschenden Verhältnissen und politischen Führern Kenias geübt.
Wie
man meiner Autobiografie Träume in Zeiten des Krieges entnehmen kann, bin ich in ein koloniales System hineingeboren worden. Das war 1938. Damals stand Kenia unter britischer Herrschaft. Viele Menschen, die den Kampf um die Unabhängigkeit miterlebt hatten, insbesondere in Kenia, wo er die Form eines bewaffneten Aufstandes angenommen hatte, waren voller Hoffnung im Hinblick auf die postkoloniale Ära. Sie sahen sie als Chance, nicht nur für einige wenige, sondern für die gesamte Gesellschaft. Was wir also in Verbrannte Blüten erkundet haben, hat Fanon in seinem Buch Die Verdammten der Erde als die Falle oder den Mangel an Nationalbewusstsein bezeichnet. Die postkoloniale Ära ist charakterisiert durch, wenn Sie so wollen, nur einen Wandel der Form. Während der koloniale Staat sichtbar durch Weiße beherrscht wurde, übernahmen afrikanische Führer dieselben kolonialen Strukturen oder dieselben Strukturen der Ungleichheit. Die grundlegenden Verhältnisse blieben unverändert. Und davon handelt Verbrannte Blüten und jetzt der Herr der Krähen.
But the essentials become the same. And it's what Petals of Blood was talking about. And more recently, Wizard of the Crow.
Auch nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, in dem er seinen Roman Der gekreuzigte Teufel auf Toilettenpapier verfasste, und nach seinem Rauswurf aus der Universität meldete sich der Schriftsteller immer wieder deutlich zu Wort. Besonders sein 4 Jahre später veröffentlichtes Gefängnistagebuch ist eine heftige Abrechnung mit den neokolonialen Verhältnissen.
Die Tatsache, dass patriotische Demokraten, progressive Intellektuelle und militante Arbeiter inhaftiert werden, spricht in einem neokolonialen Land Bände. Zunächst ist es das Eingeständnis der Machthaber, dass ihre offiziellen Lügen, die sie als eine neue Philosophie etikettiert haben, ihre Ansprüche, die sich hinter dreiteiligen Anzügen und goldenen Ketten verbergen, dass ihre Propaganda, die als religiöse Wahrheit verpackt ist, ihr aus dem Ausland bezogenes Plastiklächeln, ihre vom nationalen Fernsehen ausgestrahlte Wohltätigkeit und Zerknirschung vor dem Hochaltar, ihre hochtrabenden Phrasen und locker sitzenden Tränen, beim Anblick nackter Kinder, die sich mit Katzen und Hunden um einen Abfallhaufen streiten, dass dies alles und noch manch anderer Beweis gütiger, onkelhafter Mildtätigkeit vom Volk als das erkannt wurde, was es in Wirklichkeit ist, nämlich ein kalkulierter Zuckerguss über einer moralisch nicht vertretbaren Hypothekenlast und dem Ausverkauf eines ganzen Landes und seines Volkes an das euroamerikanische und japanische Kapital. Und das für ein paar Millionen Dollar auf Schweizer Banken und ein paar Scheinanteile an ausländischen Wirtschaftsunternehmen.
Gugi wurde mit solchen Bemerkungen zum Hassobjekt der Regierung. Als er 1982 auf einer Lesereise durch England erfuhr, dass man auf ihn bei seiner Rückkehr nach Kenia einen perfiden Mordanschlag plante, blieb er in London, übernahm Lehraufträge, engagierte sich in einem Komitee für die Freilassung politischer Gefangener in Kenia. Das Regime Arap Moyes verlangte wiederholt seine Auslieferung, schickte 1986 sogar ein Killerkommando zu einer Konferenz in Harare in Simbabwe, zu der er eingeladen war. Die Todesschwadron wurde von den Sicherheitskräften rechtzeitig verhaftet. 1989 zog Gugi dann in die USA, übernahm mehrere Gastprofessuren, wurde schließlich ordentlicher Professor für Englisch und vergleichende Literatur an der University of California in Irvine.
Let me say something about physical exile. It's a terrible thing, quite frankly.
Lassen Sie mich etwas zum physischen Exil sagen. Es ist ganz ehrlich gesagt etwas Schreckliches, von seiner Gesellschaft oder dem, was man als seine Heimat ansieht, weg zu sein. Aber das Exil ist als Erfahrung und Selbsterfahrung nicht notwendigerweise negativ. Schauen Sie sich die großen Religionen an, die die Welt beeinflusst haben. Sie erinnern sich, Jesus hat als Kind in Ägypten im Exil gelebt und nehmen Sie den Fall von Moses im Judentum, der 30 Jahre lang in Ägypten war. Im Fall des Islam ist Mohammed aus Mekka nach Medina geflohen. Schauen Sie sich an, was im Zweiten Weltkrieg geschah. Viele Intellektuelle mussten aus Deutschland oder Osteuropa fliehen. Flüchtlinge wie Brecht, einer meiner bevorzugten Theateraautoren, hielten sich einige Zeit in den USA auf.
And found refuge. Brecht, one of my favorite playwrights, you know, was in New York at some time. So, in other words, what I'm going to say is that
Man könnte also gut sagen, dass das Exil auch die Grundlage dafür sein kann, aus einer bestimmten Entfernung auf die eigene Gesellschaft zu schauen und sie sogar zu beeinflussen. Das Exil hat in der Realität einen sehr großen Einfluss auf die Geschichte der Ideen und auch auf die Geschichte der Welt. Für Intellektuelle hat es immer Exil und Gefängnis, manchmal sogar Tod gegeben. Und das war immer ein Teil des Risikos, die Muse zu besitzen oder von ihr besessen zu sein. Wenn Sie sich die Geschichte der Literatur anschauen, da finden Sie keinen Augenblick, in dem Schriftsteller nicht ins Exil gehen mussten. Ich spreche hier von den Schriftstellern nur als Symbol für die gesamte intellektuelle Fantasie der Menschheit.
Als sich Gugi 2 Jahre nach Arapmoys Rücktritt 2004 traute, mit seiner Frau nach 22-jährigem Exil nach Nairobi zurückzukehren, wurde das Ehepaar in seiner Wohnung von 4 bewaffneten Männern überfallen, seine Frau vor seinen Augen vergewaltigt. Bis heute ist das Verbrechen nicht aufgeklärt, sind die Täter nicht gefasst. Offenkundig hat der Schriftsteller immer noch mächtige Feinde in Kenia. Das kann ihn allerdings nicht mehr davon abhalten, wieder regelmäßig nach Kenia zurückzukehren, nicht zuletzt ermutigt durch den öffentlichen Aufschrei in Kenia, als der brutale Überfall bekannt wurde. Man muss diesen persönlichen Hintergrund nicht kennen, um Gugis letzten Roman »Der Herr der Krähen« zu verstehen, aber es hilft zu begreifen, warum der Schriftsteller lange an diesem fast 1000-seitigen Werk gesessen hat. Es ist die Quintessenz seiner Erfahrung und seines Schaffens. In ihm vereinen sich herbittere Satire, Schelmroman, Liebesgeschichte, Freiheitskampf, Hohngelächter, Märchen und vielstimmiges Lehrstück. Die Protagonisten tragen quasi afrikanische Masken. Jeder von ihnen symbolisiert, wie im Puppentheater, einen typisch menschlichen Charakterzug, oftmals überspitzt bis ins Lächerliche. Eines von vielen Beispielen. Um dem Herrscher seine Loyalität zu beweisen, lässt sich einer der Abgeordneten der einzig zugelassenen Partei die Augen vergrößern, um leichter die Feinde des Herrschers ausmachen zu können. Dafür wird er zum Staatsminister ernannt. Ein zweiter lässt sich die Zunge verlängern, um die Ideen des Diktators eloquenter zu vertreten. Er wird Informationsminister.
Links vom Herrscher saß ein anderes Kabinettsmitglied. Auch er hatte als wenig herausragender Abgeordneter angefangen. Da er nicht über ausreichend Geld verfügte, veräußerte er heimlich den Acker seines Vaters und borgte sich den Rest zusammen, um sich ein Flugticket nach Frankreich und ein Krankenhausbett in Paris zu kaufen, wo er sich die Ohren vergrößern ließ, um, wie er in einer Erklärung mitteilte, besser zu hören und die privatesten Unterhaltungen zwischen Mann und Frau, Kindern und ihren Eltern, Schülern und Lehrern, Priestern und ihren Gemeindemitgliedern, Psychiatern und ihren Patienten belauschen zu können, und dies alles im Dienste des Herrschers. Seine Ohren waren größer als die eines Kaninchens und beständig aufgestellt, um zu jeder Zeit und aus allen Richtungen Gefahren ausmachen zu können. Seine Hingabe blieb nicht unbemerkt. Er wurde Staatsminister und das Ausspionieren der Bevölkerung fiel in seine Zuständigkeit.
Oh, I was having fun. One of the interesting things again when you are writing this kind of realm of the magic, if you like, is the.
Das hat mir viel Spaß gemacht. Eine der interessantesten Erfahrungen des Schreibens, seine Magie, besteht doch darin, dass man sich Dinge ausdenken kann. Dennoch existieren sie auch in der Realität. Wenn ich von den chirurgischen Manipulationen verschiedener Organe erzähle, um dem Diktator besser dienen zu können, gibt es davon tatsächlich viele, wenn auch nicht unbedingt im Sinne von physischen Veränderungen. Es geht vielmehr um die mentale Chirurgie, wenn Sie so wollen. Davon gibt es unter einer Diktatur sehr viel. Sie wären überrascht, was für Dinge die Menschen in jeder Diktatur tun. Leute, von denen sie annehmen würden, dass sie mutig, tapfer und freimütig sind, werden zu Psychopathen. Und andere, die es ablehnen, eine Meinung zu äußern, zeigen plötzlich allergrößten Mut. Eine Herrschaft während Kriegszeiten ist wie ein Test. Man begreift, wer man ist oder wozu man in der Lage sein könnte, im Guten wie im Schlechten. Da lernt man sich kennen.
For evil or for good. You come to kind of actually know yourself.
Als Gegenspieler zum skrupellosen Herrscher, seinen Ministern und seinen Polizeichefs, die das fiktive Land Afreria mit harter Hand regieren, treten Kamiti auf, ein Ingenieur, der in Indien studiert hat, aber mangels Beziehungen keinen Job findet und deswegen zum Bettler wird, und Noyara, die Sekretärin eines Bauunternehmens, rebellische Tochter aus reichem Haus. Ihre Namen haben Symbolcharakter. Kamiti bedeutet in Gugis Muttersprache Gikuyu so viel wie kleine Bäume aus dem Wald stammend und Noyara heißt übersetzt Arbeiterin. Noyara wird im Verlauf der Geschichte von Geheimdienst und Polizei gesucht, denn sie ist zur Anführerin einer Oppositionsbewegung geworden, wobei als Mittel des Protests nicht etwa demonstriert wird, sondern die Leute stehen Schlange. Und prompt wird der Schlange stehen landesweit verboten. Noyara verliebt sich schließlich in Kamiti, als der auf Arbeitssuche im Büro des Bauunternehmers Tanjirika auftaucht. Tanjirika bedeutet in Swahili so viel wie reich werden und bezeichnet damit den wichtigsten Charakterzug dieses Mannes, der alles unternimmt, um an Geld zu kommen. Er betrügt, belügt, besticht, schmeichelt, schleimt. Das verschafft ihm den wichtigsten Auftrag, den das Land zu vergeben hat, das Bauvorhaben Marching to Heaven. Das größenwahnsinnige Projekt des Herrschers, sich einen Regierungspalast zu bauen, der bis in den Himmel ragt. Auch dieser Turmbau zu Babel wird letztlich scheitern. Doch zuvor kassiert der Bauunternehmer erst einmal Bestechungsgelder all jener, die als Subunternehmer gerne mitmachen würden. Er wird unermesslich reich und gerät daraufhin in Panik, das ganze schöne Geld wieder zu verlieren. Das kostet ihn die Sprache. Er stottert ständig nur noch, wenn nicht bloß, vor sich hin. Ironie des Schicksals, oder besser gesagt, ironische Wolte des Schriftstellers, dem es an absurden Einfällen beileibe nicht fehlt, in seiner Verzweiflung wendet sich der Bauunternehmer um Rat und Hilfe an einen Zauberer, den Herrn der Krähen, und das ist ausgerechnet jener Kamiti, der bei der Arbeitssuche zuvor von ihm aus seinem Büro gejagt wurde. Der Ex-Ingenieur weiß seine wahre Identität gut zu verbergen. Schon bald reihen sich jeden Morgen Hunderte vor seiner bescheidenen Hütte in einem Außenbezirk der Landeshauptstadt auf, um seinen Prophezeiungen zu lauschen.
His wizardry, if you like, comes really from observing human behavior.
Seine Zauberei ist das Ergebnis der Beobachtungen des menschlichen Verhaltens. Er sieht seine Weisheit nicht als etwas an, was von außen kommt. Sie stammt vielmehr aus der sorgfältigen Wahrnehmung dessen, was Menschen tun, ihrer gegenwärtigen Möglichkeiten, ihrer augenblicklichen Anschauungen und ihrer derzeitigen Sorgen. Daraus schlussfolgert er durchaus logisch, was passieren wird. Wenn man darüber gründlicher nachdenkt, ist das nicht genau das Prophetische? Ich war immer der Ansicht, dass die Tradition der Prophezeiungen und die Tradition des kreativen Schreibens tatsächlich ein und derselben Tradition entstammen. Der Prophet ist nur deshalb in der Lage, die Zukunft zu sehen, weil er Elemente projiziert, die bereits in der Gegenwart zu sehen oder zu spüren sind. Alle Schriftsteller, so glaube ich, gehören dieser prophetischen Tradition an. Es ist heute nur so, dass der Stift oder der Computer so zu unserem Leben gehören, dass diese modernen Propheten nicht mehr in die Wüste gehen, dann zurückkehren und mündlich verkünden müssen, was sie in der Wüste inspiriert hat. Sie können sich einfach an einen Computer setzen und das aufschreiben.
They have been inspired by their presence, by their sojourn in the desert. They can simply sit before a computer and write it down.
Gugi sieht sich bei allen wunderlichen und fantastischen, bisweilen märchenhaften Wendungen, die der Roman nimmt, und das sind beileibe nicht wenige, als Nachfolger der Gebrüder Grimm. Sie sind für ihn die Erfinder eines magischen Realismus.
The German readers will be also be aware of Grimm's stories.
Die deutschen Leser werden sich an die Märchen der Gebrüder Grimm erinnern. Und diese Geschichten sind voller Magie. Und über diese Magie rede ich, wenn es um Herr der Krähen geht. Ich nutze dieselbe Art von Magie. Fantastisches zu schreiben scheint einfach zu sein, ist tatsächlich aber schwer, wenn man versucht, jenes Bewusstsein einzufangen, das über das enge materielle Leben hinausreicht. Der magische Realismus in der Tradition der Gebrüder Grimm steht der Realität viel näher, der Realität, wie der Geist funktioniert. Ich kann in meiner Fantasie an den Ort reisen, an dem sie sich gerade befinden, und dann wieder in meine Wohnung in Irvine in Kalifornien zurückkehren. Ich kann nach Kenia reisen und wieder zurückkehren. Und als ich über meine Kindheit schrieb, bin ich in diese Zeit zurückgereist. Man könnte also sagen, dass sich der magische Realismus auf die Realität stützt, wie unser Geist und unsere Fantasie tatsächlich funktionieren. Es ist der Bereich der Träume, die vieles miteinander verbinden oder trennen. Herr der Krähen stützt sich auf dieses Gebiet der Realität innerhalb der Irrealität, wenn Sie die Realität als etwas betrachten, was wir beim Aufwachen sehen oder was im Reich des Unbewussten stattfindet.
Mit seiner fiktiven Gesellschaft, zusammengesetzt aus zahlreichen Elementen afrikanischer Wirklichkeit, schlägt Herr der Krähen einen neuen Ton an, dem man in Gugis bisherigen Roman noch nicht begegnet ist. Die waren allesamt konkret, in herkömmlichen Sinne realistisch, intensiv von den persönlichen Erfahrungen des Autors geprägt, traditionell erzählt. Das gilt insbesondere für seine ersten drei Romane »Abschied von der Nacht«, »Der Fluss dazwischen« und »Freiheit mit gesenktem Kopf«. In ihnen finden sich die Kindheitserfahrungen Gugis wieder, der 1938 als Sohn eines Bauern geboren wurde, der mit mehreren Frauen in einem Familienclan zusammenlebte. Er ist, der Titel seiner Autobiografie, Träume in Zeiten des Krieges, sagt es bereits, in kriegerischen Zeiten aufgewachsen. Zwei seiner Brüder waren von der englischen Kolonialmacht als Soldaten im Zweiten Weltkrieg rekrutiert worden. Einer starb, der andere schloss sich, zurückgekommen, der Befreiungsbewegung an, die, bekannt geworden als Mau-Mau-Aufstand, schließlich 1963 zur Unabhängigkeit Kenias führte. Die brutale Unterdrückung und Verfolgung der schwarzen Freiheitskämpfer wurde zum prägenden Kindheitserlebnis des Schriftstellers. Die Beschreibungen der Landschaft, des dörflichen und familiären Lebens entsprechen, wie die Lektüre der Autobiografie verrät, in zahlreichen Details jener Umgebung und Situation, in der der Schriftsteller aufwuchs.
Wenn man Literatur schreibt, dann bezieht man seine Inspirationen aus dem, was man kollektive Autobiografie nennt. Man holt sie aus dem, was während dieser Zeit geschehen ist. Aber der Autor in der Geschichte ist nicht unbedingt identisch mit mir und dem, was ich erlebt habe.
Dennoch sind die autobiografischen Übereinstimmungen mit dem jugendlichen Helden seiner ersten Romane frappierend. So hat Gugi dem jugendlichen Protagonisten Nroge seines 1964 erschienenen Debütromans »Weep Not Child« in Ostberlin unter dem Titel »Abschied von der Nacht« veröffentlicht, die eigene Begeisterung für das Lernen und Geschichtenerzählen mitgegeben. Bereits auf der Schule begann er, sich kleine Geschichten auszudenken. Während des Studiums an der Makerere-Universität in Kampala in Uganda schrieb er dann ein erstes Theaterstück, das ihm viel Lob einbrachte, und einige Kurzgeschichten. Dass er sich an seinen ersten Roman setzte, war allerdings, wie er lachend eingesteht, eher dem ausgelobten Preisgeld eines Literaturwettbewerbs der Rockefeller Foundation zu verdanken, als dem Drang zum Schreiben. Doch dann packte ihn, wie er erzählt, der Schreibvirus.
In der Autobiografie oder in der Memoir Dreams in a Time of War.
In der Autobiografie Träume in Zeiten des Krieges habe ich über das abendliche Geschichtenerzählen im Haus meines Vaters oder in einem der Häuser meiner Mütter gesprochen. Ich bin bis heute davon überzeugt, dass der Wunsch, Geschichten zu erzählen, in diesen Erzählstunden begann. Ich lausche bis heute außerordentlich fasziniert Geschichten, aber ich selbst war nie sehr gut darin, welche zu erzählen. Und dann bin ich zur Schule gegangen und dort bin ich auf die Kurzversionen englischer Romane, zum Beispiel von Dickens Oliver Twist oder Stevensons Schatzinsel, gestoßen. Diese Kombination hat mich inspiriert, schreiben zu wollen. Ich vermute, mit dem Buch begegnete mir eine Art des Geschichtenerzählens, bei der man selbst nicht sprechen musste.
One way of telling stories without my having to speak them out.
Das erste und wichtigste Geschichtenbuch aber war und blieb für den jungen Gugi die Bibel. Letztlich ein Resultat der Christianisierung der kenianischen Bevölkerung durch die englischen Kolonialherren.
With that colonization came not only, of course, you know, the war machine, but also, you know,
diese Kolonisierung fand nicht nur in Form einer Kriegsmaschinerie statt, sondern bediente sich auch der Institutionen der Erziehung und dann der Religion, der Christianisierung in diesem Fall. Die Bibel wurde also zum integralen Teil meines Heranwachsens, auch wenn ich formal kein Christ war. In meinen Erinnerungen erzähle ich, dass ich das Alte Testament bereits lange, bevor ich offiziell das Christentum angenommen habe, gelesen hatte. So ist nicht überraschend, dass die Bibel und die Geschichten der Bibel zu einem integralen Teil meines Bewusstseins geworden sind. Ungeachtet dessen, wie ich zum Christentum stehe, ist die Bibel eben Teil dieses Bewusstseins.
No matter what I think about Christianity, but the Bible is part of that consciousness.
Die Bibel und das Christentum spielen denn auch in den frühen Romanen eine wichtige Rolle. Mit dem offiziellen Übertritt zum Christentum nahm Gugiwa Thiong'o, was so viel heißt wie Sohn von Thiong'o, als Taufnamen James an und veröffentlichte als James Gugi seine ersten drei Romane. Es sind realistische Beschreibungen des Dorflebens afrikanischer Bauern und Pächter unter kolonialer Herrschaft. Sie erzählen von weißer Arroganz und schamloser Ausbeutung, scharfem Aufbegehrens gegen vorsätzliche Enteignung uralten Landbesitzes durch koloniale Siedler, den dörflichen Konflikten über Kollaboration oder Widerstand. Es sind Geschichten, die die eigene Kultur und Sprache preisen, von mühsamer Selbstfindung und dem allmählichen Entstehen schwarzen Stolzes und Selbstbewusstseins künden. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Erbe brachte den Schriftsteller auch zum Nachdenken über sich selbst. Er legte seinen Vornamen James ab und wechselte beim Schreiben vom Englischen in seine Muttersprache Gikuyu.
It was assumed that to be a Christian.
Es wurde vorausgesetzt, dass man, wenn man als Afrikaner Christ wurde, einen englischen oder europäisch klingenden Namen annahm. Und ich begann das damals in Frage zu stellen. Warum sind die einen Namen heiliger als die anderen? Ein Name ist ein Name. Und wenn man getauft ist, kann man sich jeden Namen wählen. Ich begann ihn also abzulehnen und dann fing ich an, die Namen im größeren Kontext des kolonialen Systems zu sehen. Wenn Sie sich Afrika im Hinblick auf die Sprache anschauen, da herrschte in der kolonialen Welt die Tendenz vor, dass man nicht nur den Namen verlor, sondern auch das System der Namensgebung, und das ist die Sprache. Wir haben also eine Situation, in der die gesamte intellektuelle Produktion der intellektuellen Elite in Afrika und in großen Teilen Asiens in Englisch stattfindet oder Französisch oder überhaupt einer europäischen Sprache. Ich sah meinen Namen James und die Sprache, in der ich zu schreiben anfing, das Englische, als Symbol für die koloniale Entfremdung vom afrikanischen System der Namensgebung überhaupt. Und das umfasst sowohl das Recht, sich selbst einen Namen zu geben, als auch seine Umwelt zu benennen.
Including, quite frankly, the right to name oneself and name one's environment.
Der letzte Roman, den Gugi in Englisch schrieb, Verbrannte Blüten, ist eine bittere und scharfe Abrechnung mit der kolonialen Deformierung der kenianischen Gesellschaft und mit den postkolonialen Machtverhältnissen. Die drei Direktoren einer Brauerei, die bei einem Brandanschlag ums Leben kommen, stehen für eine schwarze Oberschicht, die die schwarze Bevölkerung in ähnlicher Form unterdrückt wie die britischen Kolonialherren. Das jedenfalls ergibt sich aus den polizeilichen Verhören dreier Verdächtiger, einer früheren Prostituierten, die zur geachteten Barbesitzerin wird, eines Schulleiters, der sich aus Verzweiflung einer christlichen Sekte anschließt, und eines ehemaligen Schülers, der zum Anführer eines Arbeiterstreiks wird. Sie alle haben gute Gründe dafür, die Toten zu hassen, denn die haben sie betrogen, belogen, um ihren Besitz, ihre Ehre und Würde gebracht, sie verlacht und gedemütigt. In den drei Schicksalen der Verhafteten und der Figur eines vierten, eines Bürgerkriegsveteranen, spiegelt sich wie in einem Mikrokosmos die jüngere Geschichte Kenias wider. Was Gugiwa Thiong'o in Verbrannte Blüten bereits anspricht, präsentiert sich in seinem vielstimmigen, grandiosen Alterswerk Herr der Krähen als Summe all seiner Lebenserfahrung.
I was going to say, I think the expression that is hunted ever told their own story.
Ich würde es so ausdrücken. Wenn die Gejagten ihre eigene Geschichte erzählen, wenn der Löwe seine Geschichte erzählt, dann wird sie den Löwen preisen und nicht den Jäger. Viele der Geschichten, die wir über andere Menschen und auch über uns selbst hören, sind oftmals vom Standpunkt des Jägers erzählt worden. Und der ist stets ein überlegener Jäger und Teil der dominanten sozialen Minorität, der Oberschicht. Wir schauen auf das Gestern und sehen es in einem anderen Licht. Es ist unmöglich, dass Jäger und Gejagter das Gestern auf dieselbe Art und Weise sehen. Das gilt auch für die Gegenwart, und deswegen unterscheiden sich auch die Vorstellungen von der Zukunft völlig voneinander. Sie prallen aufeinander. Der Jäger will weiter mit Gewinn jagen. Die Gejagten werden sich weiterhin als Gejagte fühlen. Diese beiden Haltungen kann man nicht miteinander versöhnen. Meine Bücher sind also ein Versuch, die Geschichte Kenias zu erzählen, die Geschichte Afrikas, die Geschichte des menschlichen Widerstands, dabei geleitet von der Ästhetik des Widerstands.
So my books are an attempt to tell the story of Kenya, the story of Africa, the story of human resistance, guided by the aesthetic of resistance.
Der kenianische Schriftsteller Ngugi wa Thiong'o in einer Sendung von Johannes Kaiser. Herr der Krähen wurde von Thomas Brückner aus dem Englischen übersetzt und ist im A1 Verlag München erschienen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.